Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen im Namen des Literarischen Kolloquiums Berlin zum Podiumsgespräch Literaturzeitschriftenmacher im Gespräch. Seit 2016 betreibt das Literarische Kolloquium auf Anregung und mit Förderung des Deutschen Literaturfonds ein Literaturzeitschriftenarchiv, also ein Literaturzeitschriftenarchiv der Gegenwart sozusagen, auf der Online-Plattform literaturport.de. Und im Rahmen dieser Förderung hat das Literarische Kolloquium dieses Jahr 3 Podiumsdiskussionen auf der Leipziger Buchmesse, morgen noch die 3. zur selben Zeit auch hier, sowie einen Stand in Halle 5, Standnummer G215, wenn Sie vorbeischauen wollen. Ja, und jetzt die 2. Podiumsdiskussion und Theresia Brammer moderiert und stellt die Teilnehmenden vor.
Vielen Dank, Vincent Sauer. Er hat es bereits angesprochen. Er hat es bereits angesprochen, auf der Buchmesse finden Sie nicht nur unzählige Buchneuerscheinungen, sondern auch immer wieder sehr interessante Literaturzeitschriften-Neuerscheinungen, die ja nicht weniger Arbeit machen, wie wir alle wissen. Wir haben hier 3 der wichtigsten Literaturzeitschriftenmacher und Macherinnen zu Gast. Das sind Gernot Krämer, der hier die Zeitschrift Sinn und Form repräsentiert, Andrea Zehnerbauer für das Wespennest aus Wien und Norbert Wehr mit dem Schreibheft aus Essen. Ich möchte Ihnen im Folgenden diese 3 Zeitschriften als Leserin auch ein wenig aus meiner persönlichen Perspektive vorstellen. Die 3 Podiumsteilnehmerinnen sind jedoch sofort eingeladen, auch zu dieser Kurzcharakteristik Stellung zu nehmen. Danach werden wir noch weiter ins Gespräch einsteigen. Ich beginne in alphabetischer Reihenfolge mit dem Schreibheft. Das Schreibheft ist 1977 zum ersten Mal erschienen. Es erscheint 2-mal jährlich. Es ist hier vertreten durch Norbert Wehr, wurde nicht von ihm gegründet, aber seit den frühen 80er Jahren ist es unbedingt mit seinem Namen zu verknüpfen. Der Fokus des Schreibheftes liegt auf Dossiers von weltliterarischem Zuschnitt. Manchmal sind 2, 3 solcher Dossiers in einem Heft. Das Ganze ergänzt um andere wichtige Beiträge. Norbert Wehr legt sehr großen Wert auf die Komposition seiner Hefte. Sie wirken auf mich ein bisschen wie komplexe Gebäude mit einer räumlichen Tiefenwirkung. Eine gewisse Dreidimensionalität könnte man vielleicht feststellen. Eine sehr atmosphärisch dichte Komposition. Verschiedene Textsorten spielen zusammen. Anekdoten sind nicht verböhnt, wobei der kulturelle Anspruch immer kompatibel ist mit einer äußersten Fähigkeit, mehrere Sinne in der Leserin und im Leser anzusprechen, unter anderem über dieses musikalische Moment. Darüber hinaus ist das Schreibheft ein wichtiger Ort der Begegnung von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren mit Klassikern. Das auch im neuen Heft wieder sehr schön zu erkennen, das übrigens bereits die Nummer 90 hat. Also da ist ein großes Jubiläum auch nicht mehr ganz fern. In 5 Jahren ungefähr steht es an. Norbert, hast du dich in dieser Beschreibung wiedererkannt?
Ich hätte mich besser nicht charakterisieren können, wenn du mich darum gebeten hättest. Wichtig ist, dass ich großen Wert auf die Komposition der Beiträge lege. Also die Zeitschrift will keine Addition unterschiedlicher, interessanter Texte sein, sondern will streng, echoreich, beziehungsreich komponiert sein. Und das nicht nur innerhalb einzelner Hefte, sondern auch sozusagen in der vertikalen der Hefte, also mit vielen Bezügen auf vergangene Hefte. Und diese Arbeit ist die sehr anspruchsvoll ist, ist auch sehr zeitaufwendig. Also Themen zu planen, zu konzipieren, die richtigen Leute dazu einzuladen und dann am Ende immer, so wie in dem letzten Heft, 30, 40 Leute auf einen Punkt zusammenzukriegen. Das ist eine ganze Menge Arbeit, ja.
Das betrifft, glaube ich, auch die anderen beiden Zeitschriften. Gernot Krämer ist für Sinn und Form gekommen. Sinn und Form gibt es tatsächlich schon seit 1949, also die älteste der drei Zeitschriften. Es erscheint sage und schreibe 6-mal jährlich, was mir gar nicht so präsent war, aber es ist tatsächlich so, es ist sehr, sehr viel Arbeit und die Zeitschriften sind dabei ihrerseits auch ganz toll komponiert. Gernot Krämer ist in der letzten Nummer auch als Übersetzer präsent. Er ist aber auch Mitherausgeber. Institutionell angebunden ist Sinn und Form an die Berliner Akademie der Künste. Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben dieser Zeitschrift seit Jahrzehnten ihren Stempel aufgeprägt. Die Herausgeberschaft Peter Huchels zum Beispiel ist unvergessen, aber auch die langen Jahre, in denen Sebastian Kleinschmidt Sinn und Form betreut hat. Sinn und Form ist voll mit sehr anregenden literarischen Essays, aber auch sonst mit literarischen Texten. Ich habe darin weniger Dossiers gefunden als viele Erstpublikationen großartiger literarischer Texte, flankiert von anderen Textsorten mit sehr feinen modulierten Übergängen und feinen Anklängen. Und sowohl im Hinblick auf die äußere Erscheinung als auch auf den Inhalt legt die Zeitschrift ein eminentes Stilbewusstsein an den Tag, das aber nichts Antiquiertes oder Borniertes hat. Der Umgang mit Bildern ist sehr sparsam, ein Eindruck großer Ausgeglichenheit. Möchtest du noch etwas ergänzen? Hören Sie uns?
Also eine kleine Richtigstellung, Herausgeberin der Zeitschrift Sinn und Form ist die Akademie der Künste.
Ja.
Und wir sind Redakteure.
Ja,
du hast ganz richtig festgestellt, dass der Dossiercharakter bei Sinn und Form im Unterschied zum Schreibheft nicht prägend ist. Wir haben auf diskretere Weise durchaus sowas auch, insofern als bei uns Komposition auch eine große Rolle spielt, die Texte teilweise aufeinander verweisen. Aber es sind so ein bisschen, wie wir sagen immer, wie so rote Fäden. Und manchmal muss man die Texte auch wirklich lesen, um erst zu verstehen, wie sie aufeinander bezogen sind. Beim Schreibheft, wenn man ins Inhaltsverzeichnis guckt, bekommt man so eine Orientierung darüber, wie sie zusammenhängen, schon durch die Anordnung. Das ist bei uns etwas diskreter, aber eben teilweise durchaus auch gegeben. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wir eine vielleicht besonders breite Spanne an literarischen Gattungen haben. Also außer dramatischen Texten, die wir nur mit ganz wenigen Ausnahmen, also ganz wenige Ausnahmen hat es da gegeben, wo wir mal einen dramatischen Text gebracht haben. Aber davon abgesehen ist praktisch alles dabei. Also von der literarischen Prosa, Gedichte natürlich, Essays, Reden, Aufzeichnungen, Aphorismen, Gespräche, Briefeditionen, Archiveditionen überhaupt spielen eine nicht ganz unwichtige Rolle. Vielleicht kommen wir darauf auch später noch zu sprechen.
Dann und wann eine Laudatio auch, also in allen drei Heften eigentlich. Man sollte vielleicht auch noch ergänzen, dass einer der Redakteure, also die Namen der anderen beiden Redakteure, nämlich Matthias Weichelt, der auch gezeichnet hat für den kleinen Text, mit dem sich Sinn und Form auf der Homepage präsentiert, aus dem ich vielleicht auch noch zwei, drei Texte gerne, Sätze gerne lesen möchte.
Und Elisa Primavera Levi.
Theresa Primavera Levi, genau, ja, die dritte im Bunde. Ja, die dritte Zeitschrift ist auch die, ja, Sinn und Form haben wir, glaube ich, schon gezeigt. Ganz charakteristisch dieses Band in der Mitte, immer in einer anderen Farbe, das dann auch zugleich das Inhaltsverzeichnis enthält. Die dritte Zeitschrift ist auch die großformatigste, das Wespennest aus Wien. Wenn Sie das Editorial lesen, Andrea Zederbauer schreibt sehr schöne Editorials zu dieser Zeitschrift, in denen immer wieder auf sehr anregende und den Inhalt gut zusammenfassende Weise sofort eingeführt wird in die Themen. Und aus dem erfährt man, glaube ich, auch, dass dieser Kochtopf, der hier abgebildet ist, die ein Teil der Küche des Wespennestes war. Ja, das Wespennest erscheint viermal jährlich. Auch hier lesen sich die Herausgeber und Beiträge wie ein Hund Hu des nicht nur österreichischen Literaturbetriebs. Es war vielleicht neben den Manuskripten überhaupt die erste, die ich kennenlernen durfte. Und ich finde auch heute noch, also es ist eine ganz großartige Schule, dieses Wespennest. Auch hier stehen Primärtext und Analyse in einem durchaus ausgewogenen Verhältnis. Es gibt Schwerpunktdossiers wie im Schreibheft, vielleicht mit einer etwas kulturwissenschaftlicheren Ausrichtung. Ja, die Tatsache, dass es auch vom Format dem so entgegenkommt, fördert, glaube ich, auch die Teilhabe der bildenden Kunst an dem Ganzen. Es gibt schöne Fotostrecken immer wieder. Ja, und der Name ist, wie glaube ich auch bei den anderen beiden, auch hier bereits Programm, Wespennest, eine Sammlung, die es in sich hat, also durchaus auch etwas, was stechen und auf besondere Weise berühren kann. Wie sehen Sie das, Frau Zederbauer?
Also in dem finde ich mich schon wieder. Ich muss korrigieren, die Zeitschrift erscheint nicht mehr viermal im Jahr, sondern zweimal im Jahr. Vier Hefte können wir schlicht nicht mehr finanzieren. Der Unterschied zu den anderen beiden ist vielleicht, dass es in Österreich die Situation gab, dass mit den Manuskripten und mit der Wiener Gruppe die avancierte Literatur sozusagen schon da war. Und das Wespennest als eine literarische und politische Ansage in Opposition dazu tatsächlich gegründet wurde von Autoren, zwei Autoren, dem Helmut Zenker und dem Peter Henisch, die sich sozusagen an dieser konkreten Dichtung und an dieser ästhetischen Ausrichtung der Manuskripte, die einige Jahre älter ist, wirklich abgearbeitet haben, zum Teil in Anerkennung und in Bewunderung, aber deren Auffassung von Kritik sozusagen über Sprachkritik hinausgehen wollte. Das fanden diese Generation der damals 20- bis 25-Jährigen eine Ausrede zu sagen, mit Sprachkritik sind die gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen schon aufgezeigt und in ihrer Struktur auch kritisch beleuchtet. Das war der Ansatz. Aus dem heraus hat sich gewissermaßen auch so eine Programmatik der frühen Jahre entwickelt, eines realistischen Schreibens, also eines, und das ist nicht zu verstehen im Sinn eines Abbildens, einer Verdoppelung des Vorhandenen, sondern tatsächlich als eine Sichtbarmachung der Strukturen einer Gesellschaft, ungerechten Verhältnisse etc. Der hier in Leipzig tätige Josef Haslinger, der hier am Leipziger Literaturinstitut Professor für literarische Ästhetik ist, hat dann etwa 20 Jahre später, so Ende der 80er Jahre, dann aber einen sehr programmatischen Text geschrieben, dass es nichts sozusagen den literarischen Realismus mehr und sein eigenes Schreiben mehr ins Stocken gebracht hat, als die Einsicht, dass einer Generation die Realität verloren geht. Und dann hat sich das gewissermaßen auch geöffnet, ist internationaler geworden, hat über den österreichischen Tellerrand weiter hinausgeblickt, hat sozusagen Länderhefte vorgestellt, andere Literaturen vorgestellt. Und aus dem heraus haben sich diese relativ starken Schwerpunktsetzungen entwickelt, die wir heute noch haben. Das sind aber jetzt heute nicht mehr, dass wir Literaturen anderer Länder vorstellen, sondern es sind heute komponierte Schwerpunkte zu bestimmten Themen.
Es gab ein Russlandheft auch
Es gab mehrere Russlandhefte.
Vor kurzem jetzt, ja.
Ja, das war sozusagen anlässlich der 100 Jahre russische Revolution, gab es ein Heft mit dem Titel Back to the USSR, wo zeitgenössische russische Autorenstimmen versammelt wurden, die diesen Prozess einer, wie soll ich sagen, einer Nostalgie, einer Sowjetnostalgie in Russland literarisch verarbeitet haben.
Und würden Sie die Formel des Untertitels brauchbare Texte, würden Sie die heute noch gerne so, also sie steht ja immer noch, ne?
Sie steht immer
noch. Ist sie noch gedeckt?
Sie hat begonnen tatsächlich nur als brauchbare Texte, die Bilder kamen dann später hinzu. Die erste Generation waren Autoren, dann kamen aber auch so bildende Künstler ein bisschen in den Nahbereich, die haben dann quasi die brauchbaren Bilder hinein reklamiert. Diese erste Generation hat sich halt schon in ihrem Selbstverständnis auf Brecht bezogen, da kommt das her. Dann dazwischen waren viele Redaktionen mit dem Untertitel sehr unglücklich. Und heute versuchen wir dem wieder etwas abzutrotzen im Sinne einer Einordnung und Orientierung, die Brauchbarkeit, wenn die gesamte Welt kommodifiziert wird, ist natürlich der Gebrauchswert steckt in allem und in jedem. Ja. Und wenn man dem aber wieder so ein utopisches Potenzial abgewinnen möchte, dann kann man das schon noch verwenden. Aber die Diskussionen in der Redaktion sind endlos. Ja. Zu diesem Untertitel, ja.
Naja, es ist ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall.
Aber es war halt eine Brauchbarkeit tatsächlich aus den 70er Jahren. Mir ist das selbst, ich bin ja dieselbe Generation quasi wie die Zeitschrift und nicht wie deren Gründer. Mir war diese Publikation von Ulrich Rauhlf sehr hilfreich, diese Wiederbegegnung mit den 70er Jahren, wo er sehr genau beschreibt, wie von den Soziologen, also von Bourdieu, diese Distanzierungsgesten so wichtig waren. Also vor allem in den 70ern, wo man sich darauf verständigt hat, erstmal, wer sind die Oppositionen? Ja. Und dieses Brauchbar war tatsächlich eine Oppositionsformel und so eine Formel der Distanzierungsgeste. Mhm. Und wenn man das so versteht, kann man natürlich mit dem schon noch weiterarbeiten.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Gernot Krämer? In der Präsentation der Zeitschrift Sinn und Form im Internet liest man, die Zeitschrift setzt auf die Auswahl der besten Autoren und Beiträge. Sie lässt besondere Sorgfalt walten. Es gibt breite Vielfalt der Themen und Gattungen. Es ist von der vornehmen Gestalt und entschiedenen Haltung die Rede und auch vom legendären Ruf der Zeitschrift. Jetzt ist es so, dass ich mich einfach frage, ob diese ganzen durchaus richtigen und wichtigen Kriterien und diese sehr große Tradition der Zeitschrift, ob ihr, die ja doch einer ungleich jüngeren Generation entstammt, als zum Beispiel der vorherige Herausgeber, Redakteur Sebastian Kleinschmidt, ob ihr das auch manchmal als Hypothek erlebt habt?
Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ein großes Privileg, quasi so ein Erbe antreten zu dürfen gemeinsam, aber es ist ja auch nicht auf einen Schlag erfolgt. Also wir haben ja angefangen, da waren Sebastian Kleinschmidt, da war Heidi Lipecki noch da und haben uns ein paar Jahre lang wirklich ganz intensiv in die Arbeit, in die Tradition von Sinn und Form eingeführt. Und natürlich gibt es dann auch neue Akzente, gar nicht mal unbedingt, weil man sich jetzt vornimmt, explizit verschiedene Dinge anders zu machen oder gar neu zu erfinden. Ich glaube, so eine Zeitschrift wie Sinn und Form, die es seit 70 Jahren gibt, kann man per se nicht neu erfinden. Da kann man innerhalb dieses Rahmens kann man einen mehr oder weniger breiten Spielraum ausloten, dass die Sache entwickelt sich weiter. Aber das hat sich, diese neuen Akzente haben sich so ergeben. Das ist gar nicht auf dem Reißbrett entstanden. Und ich denke, das ist auch genau so, wie es sein sollte.
Ist es bei Sinn und Form, wie es, glaube ich, beim Schreibheft dann und wann der Fall ist, auch manchmal so, dass es einen Text gibt, der gleichsam der Nukleus ist, aus dem dann, also um den herum dann andere sich gruppieren? Oder ist wirklich dieses Kriterium gute Texte in jeder Form, ist das das Hauptkriterium, die einfach zusammenzukriegen und zu sammeln? Oder
ja, die beiden Sachen, die beiden Gesichtspunkte schließen einander ja nicht aus. Also es ist richtig, dass manchmal ein Text der Nukleus ist, an den sich andere Texte dann anlagern. Das ist auch der Grund, warum es bei uns vorkommen kann, dass bestimmte Texte nicht immer zum Vergnügen der Autoren eine Weile brauchen, bis sie bei uns erscheinen. Das bedeutet mitnichten, dass wir an sie weniger große Erwartungen haben, sondern einfach, dass wir spüren, dass dieser Text irgendwie einen Echoraum braucht oder dadurch gewinnen kann. Und manchmal haben wir schon was in der Hinterhand, wo wir wissen, da kommt doch demnächst dieses oder jenes und da passt das sehr gut zusammen. Mhm. Und manchmal warten wir aber auch noch, bis diese Konstellation sich ergibt und die kommt früher oder später.
Aber ihr seid immer ansprechbar. Also ihr habt ja auch gewisse Autorinnen und Autoren tauchen öfter auf oder Übersetzerinnen und die...
Ich denke, jede Zeitschrift, ganz sicher die drei, die hier auf dem Podium vertreten sind, hat so etwas wie Hausautoren. Das ergibt sich so im Laufe der Zeit. Autoren, die also besonders gerne bei der jeweiligen Zeitschrift ihre Texte anbieten, mit denen man auch im Gespräch ist, die einen, das kommt oft noch dazu, dann auf dritte Sachen hinweisen. Aber es ist keineswegs so, dass da in irgendeiner Weise sowas wie ein geschlossener Raum ist. Also diese Offenheit, wenn die nicht fortbestünde und wenn man nicht immer wieder auch neue Autoren teilweise mit der allerersten Veröffentlichung überhaupt brächte, dann könnte man mit so einem Projekt Literaturzeitschrift auf die Dauer nicht so viel Ehre einlegen, fürchte ich.
Ja, David.
Also das Schreibheft entsteht ganz genauso wie Sinn und Form. Es gibt oft Texte, Einzeltexte, die mich interessieren, faszinieren, die ich aber in so einem komplex komponierten Heft erstmal nicht unterbringen kann. Und es sind schon viele Hefte oder viele Dossiers aufgrund von Einzeltexten, die in so einer komplexen Komposition keinen Platz hatten, der Anlass gewesen für Dossiers, die sich daraus entwickelt haben.
Ja, und bei dir ist die Bei dir ist die Dossierarbeit ja eine ganz besondere. Also es gibt da so ein analytisches, aber auch so ein seismografisches Moment, kommt mir vor. Also so eine gewisse Freude am Komponieren einerseits, aber auch dieses, Oswald Egger hat einmal gesagt, etwas herausgeben bedeutet, es noch nicht herauszuhaben. Und das scheint mir ganz gut auf deine Arbeitsweise zu passen. Ne? Also du entdeckst ja auch selbst etwas. Und du arbeitest eigentlich gefühlt mit Dingen und Konzepten, die noch nicht da sind, aber du hast schon gewissermaßen eine Vision, oder? Von dem fertigen Heft.
Also, gestern ist dieses Heft in der Süddeutschen Zeitung besprochen worden. Der Rezensent hat behauptet, dieses Heft wäre auf die Präsidentenwahlen in Russland hin komponiert worden. Ist natürlich mitnichten der Fall. Die Motivation für einen russischen Schwerpunkt waren ganz andere. Also solche Interessen, Hefte zu komponieren, auf solche Anlässe hin, gibt's überhaupt nicht. Richtig ist, die Texte wirken oder die Hefte wirken, wenn sie erscheinen, vielleicht kompetent, aber am Anfang steht die reine Neugierde, auch bei mir. Und die Kompetenz entwickelt sich in Zusammenarbeit mit den Leuten, die sich in den entsprechenden Gebieten auskennen. Vor ein paar Tagen hat mir jemand einen Auszug geschickt aus einem noch nie veröffentlichten Romanprojekt von Raoul Hausmann. Es gibt ein großes autobiografisches Projekt von ihm, Hühle 2, ist schon erschienen, aber Hühle 1 noch nie. Ich bin kein Hausmann-Experte oder habe vieles schon wieder vergessen. Und das ist jetzt der Anlass für mich, mich kompetent zu machen und aus diesem Text ein interessantes Dossier zu machen. Möglicherweise mit neu aufgetauchten Briefen von Konrad Beyer, der ja den Hausmann sehr geschätzt hat. Also ich will nur andeuten, die Dinge kommen sehr zufällig zustande. Also dieses Textangebot, die Entdeckung von neuen Konrad Beyer Briefen und plötzlich gibt es Korrespondenzen, die, wenn man noch ein paar Texte sozusagen ankristallisiert, ein sinnvolles, echoreiches Dossier ergeben.
Und beim aktuellen Heft waren die Stücke aus dem Nachlass von Peter Urban wahrscheinlich die Initialzündung, oder?
Die waren die Initialzündung, ja. Ein Übersetzer, der sehr viele, ja, fast schon klassisch gewordene Dossiers im Schreibheft gemacht hat. Zwei große Oberiutenhefte, ein großes Heft über Daniel Chams, ein Übersetzer und nicht nur Übersetzer, sondern wichtiger Vermittler und Essayist, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, dem die Zeitschrift viel verdankt. Und dass es jetzt Texte aus dem Nachlass gab, Texte eines im 19. Jahrhundert von drei Autoren, gefakten Autors, das war also nicht die Präsidentenwahl, sondern die Erinnerung an Peter Urban. Das war mein Motiv, dieses Dossier zu machen.
Na gut, aber wenn das nicht vordergründig, aber doch in eine Aktualität hineingelesen werden kann von einem Rezensenten, dann finde ich das eigentlich einen angenehmen Nebeneffekt. Ne? Wie ist es bei Ihnen in Wien, Frau Zederbauer? Wie kommen die Hefte zusammen und wie läuft eine Redaktionssitzung ab?
Also der Unterschied ist vielleicht, dass wir weniger über Funde arbeiten oder über uns Zugetragenes, sondern sehr aktiv unsere Themen entwickeln. Und während die erste Generation tatsächlich ausschließlich aus Autoren bestanden hat, ist das jetzt das Mischungsverhältnis so 50-50 Autoren, Philosophen, aber auch Leute, die selbst als Redakteure tätig sind und nicht schreiben.
Ja.
Und dadurch kriegt natürlich so eine Heftkomposition einen anderen Zugang. Das stelle ich immer gern dem Kollegen Norbert Wehr. Also was Zeitschriften sind, sie sind sozusagen Universitäten in sich selbst. Der Eigensinn ist natürlich ein redaktioneller Eigensinn. Und mit diesem Eigensinn geht man an Fragestellungen heran, die man als Redaktion selbst verstehen will, erfahren will, bearbeiten möchte, thematisch ausweiten möchte. Und so entstehen unsere Themen. Also das nächste Heft behandelt das Thema Idiotie. Wir setzen uns als Redaktion zusammen und nehmen tatsächlich Aspekte eines Themas möglichst breit in den Blick und überlegen uns dann, wer könnte kontroversiell, polemisch, manches Mal einfach auch nur erklärend. Wir haben mal ein Themenheft zu Testosteron gemacht. Da kommt man nicht aus, ohne dass man einen Neurobiologen befragt, was ist denn Testosteron? Also sozusagen auch diese Spezialisten haben dann im Heft Platz. Das hat natürlich auch etwas Aufklärerisches, dass man das erstmal verstehen will, was sozusagen der Mythos jetzt um dieses Hormon ist, der sich in den Kulturwissenschaften dann wieder breit macht. Und so entstehen einfach verschiedene Aspekte eines Themas, zu denen wir uns dann die Autoren überlegen, die wir ansprechen möchten für einen Beitrag dazu. Und das klappt und manchmal klappt es halt eben auch nicht. Ne? Aber das ist der Ausgangspunkt. Und die Texte, die sich sozusagen um den Schwerpunkt herum gruppieren, die haben auch notwendigerweise gar nichts thematisch mit dem Schwerpunkt zu tun. Das ist dann die schon erwähnte hin und wieder Dokumentation von Laudationes zum Beispiel, von Texten, die aufbewahrt werden sollen, die dokumentiert werden sollen, die nicht gewissermaßen im Augenblick verschwinden sollen. und natürlich auch eine Strecke, die der Prosa und der Dichtung vorbehalten ist. Und das eint wahrscheinlich Zeitschriften grundsätzlich auch über die Jahrhunderte. Sie sind sozusagen ein Einspruch gegen diese Behauptung, der Roman sei die Königsdisziplin der Literatur. Sie halten ein Gedächtnis offen der Formenvielfalt und ich glaube, deswegen sind sie auch für Autoren heute noch sehr wichtig, weil auch Autoren an dieses Gedächtnis von Zeitschriften immer wieder herangehen. Fragmente, Tagebuchbearbeitungen, Dichtungen in allen Formen. Und das ist schon ein Einspruch auch gegen den literarischen Betrieb, die Zeitschrift sozusagen per se vornimmt.
Ja. Ja, sie sind ja auch sehr differenzierte Debattenschauplätze. Ne? Es ist in einer Zeitschrift nicht möglich, einfach Ja oder Nein zu sagen oder irgendetwas zu liken oder nicht zu liken, sondern es muss tatsächlich eine differenzierte Auseinandersetzung stattfinden. Es ist ja, glaube ich, das Wespennest schon auch in einem gewissen Austausch zur Uni Wien. Ne? Also ein kulturwissenschaftlicher
Fokus. Also es gibt eine personelle Verbindung, aber das Wespennest ist heute nicht mehr antiakademisch, das war es in den Anfängen sicher. Also die ersten 30 Hefte, wir sind heute bei der Nummer 175, die planen wir jetzt. Jetzt kommt 174 im Mai. Und die ersten, kann man sagen, 10, 20 Jahre, da war wirklich viel Antiakademismus drinnen. Das ist heute nicht der Fall. Aber sozusagen, wir versuchen es unakademisch zu machen.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Man könnte vielleicht sozusagen als tatsächlich antipodischen Punkt zu dem Akademischen könnte man vielleicht auch von der Poetik einer Zeitschrift sprechen. Würden Sie das unterstreichen, würdest du das unterstreichen, dass eine Literaturzeitschrift auch eine Poetik entfalten kann?
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Da ist auch was dran, aber das Wort, da stellt sich dann gleich so dieser Beigeschmack von Regelpoetik ein. Also es hat auch was Ausschließendes vielleicht. Ne? Und ich glaube, literarische Zeitschriften, die sich darauf verlegen, denen ist vielleicht schon ein Verfallsstempel aufgeprägt. Also das würde ich für uns in Anspruch nehmen, dass wir das jedenfalls nicht haben. Nicht in diesem Sinne eine Poetik.
Naja, es wäre vorstellbar, aber es wäre natürlich ein idiosynkratischeres Prinzip als bei euch. Ne? Außerdem eine Poetik zu haben und zugleich Poetiken sich einzuverleiben, ne? Das erzeugt natürlich auch eine gewisse Friktion. Aber dass die Redakteurinnen und oder Herausgeberpositionen sichtbar gemacht werden, ist ja schon auch ein wichtiges Moment. Ne? Also beim Wespennest habe ich schon die Editorials, die herausgeberischen Vorbemerkungen angesprochen. Im Schreibheft ist es wiederum so, finde ich, dass man tatsächlich also die Handschrift oder die Positionsbestimmung zum Teil auch aus der Auswahl der Beiträge und auch aus der Komposition der Beiträge erkennt. Ne? Also es gibt sozusagen unterschwellige Möglichkeiten, um sich als Herausgeber präsent zu machen, ohne dass es eben auch so oder immer so plakativ sein müsste. Ne? Weil die Zeit drängt und überhaupt viel zu kurz ist, den drei Teilnehmern die Möglichkeit geben, ihre Hefte, die sie mitgebracht haben, die auch ich mitgebracht habe, in ein paar Worten vorzustellen. Die aktuellen Hefte. Norbert Wehr hat seines schon aufgestellt. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Abgesehen von dem urbanen Nachlass.
Ja, das ist eine für meine Zeitschrift, für meine Arbeit typisches Heft. Steht aus vier Dossiers. Dossiers sind versuchsweise streng komponierte Schwerpunkte zu allen möglichen Themen, Fragestellungen. Die meisten Dossiers sind sozusagen autorenzentriert, beschäftigen sich mit Autoren. Facetten des Werks oder unbekannten Facetten des Werks von Autoren. Versuchsweise sind die unterschiedlichen Dossiers auch so verschränkt, dass sich also nicht nur die Texte innerhalb der Dossiers, sondern auch die Dossiers miteinander korrespondieren. Was hier, glaube ich, manchmal ist das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich gebe das gerne zu. Aber hier gibt es meiner Meinung nach einen schönen Bogen von einem im 19. Jahrhundert gefakten russischen Autor über das nächste Dossier des Protagonisten des Moskauer Konzeptualismus, der sich unter anderem auf diesen gefakten Autor immer wieder beruft. Dimitri Prigov, ein Autor, der auch als bildender Künstler gearbeitet hat, mit minimalistischer Poesie, die sich dann fortsetzt in einem dritten Dossier, die sich mit neuen Positionen minimalistischer Poesie beschäftigt. Also ich kann das so skizzieren, wie es zumindest für mich als Herausgeber in diesen unterschiedlichen Dossiers ein Bogen oder eine Klammer gibt.
Du bist ja auch Herausgeber von Büchern manchmal und bist auch jemand, der mit dem Medium Radio gut umgehen kann. Manchmal frage ich mich bei den wahnsinnig aufwendigen Schreibheftdossiers, wir haben ja selbst schon zwei zusammen gemacht, also es ist doch so, dass am Ende man sich des Gefühls oft nicht erwehren kann, dieser ganze Aufwand, da hätte man auch ein Buch machen können, ne? Nur hast du manchmal gibt es bei dir dieses Moment oder arbeitest du einfach mit deinen Schreibheften sozusagen auf eine andere Longue Durée hin und denkst dir, es soll genauso sein, wie es ist?
Ja, also für viele Texte habe ich ja gar keine Rechte. Mhm. Also in der Zeitschrift gibt es das Recht auf den einmaligen Abdruck. Aber nein, ich versuche die Zeitschrift, im Grunde Zeitschriften untypisch, durch möglichst große Exklusivität lange haltbar zu machen. Im Grunde wie ein Buch länger haltbar zu machen als andere Zeitschriften, die oft nur vorübergehend gelesen werden. Es gibt viele Hefte, das, was du gemacht hast über Pasolini, die werden heute noch bestellt. Es gibt Hefte, die tatsächlich, wenn man ein Buch drüber schreiben würde, es gibt in den letzten Heften zwei Dossiers über den russisch-amerikanischen Dichter Charles Resnikov, zwei ausführliche Dossiers. Wenn man die zusammenbringen würde als Buch, wäre das ein Buch. Ja, dafür habe ich oft die Rechte nicht, aber Ausnahmen sind meine Hefte und Bücher über Thomas Kling.
Genau, aber das ist ja auch aus einem Schreibheftdossier hervorgegangen. Hm.
Nein, aber mein Ehrgeiz ist, eine gute Zeitschrift zu machen. Eine Zeitschrift, die möglichst lange exklusiv bleibt, möglichst lange haltbar bleibt. Und ja, sich, wenn du so willst, dem Charakter eines Buchs annähert.
Ja, und es gibt ja durchaus Dossiers, die schon irgendwie legendären Charakter haben. Ne? Wenn man an das Weiße Heft zum Beispiel denkt, mit der Moby Dick-Übersetzung, ne? Das schreibt sich schon auch dann in ein kulturelles Gedächtnis ein. Ne? Ich finde es aber auch sehr schön, Frau Zederbau, wie Sie die Geschichte des Wespennests charakterisiert haben, diese Aufbruchszeit, von der Sie ja auch noch sehr, sehr bewegt sind. Also das sind ja auch politische Situationen, die man da mit sich mitträgt, ne? Und die ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringen. Wenn Sie dazu vielleicht noch Stellung nehmen wollen, danach würde ich Sie bitten, ebenfalls zu dem neuen Heft ein paar Worte zu sagen.
Also ich glaube tatsächlich, da hilft es, sich kurz darüber den Kopf zu zerbrechen, warum heißt es Zeitschrift? Mhm. Und es ist, glaube ich, schon tatsächlich so, dass es sich eben auf dem Weg zum Buch ist eine unzulängliche Beschreibung. Zeitschriften haben sozusagen komprimierte Zeit. wenn man dann einen Jahrgang ansieht, der 30 Jahre alt ist oder der 50 Jahre alt ist, wie jetzt in der Zwischenzeit bei der Zeitschrift Wespennest, dann sieht man, dass das, was heute unter 68 läuft, in der Zeitschrift notwendigerweise so überhaupt nicht abgehandelt wurde. Vietnam war beispielsweise in Wespennest Nummer 1 und 2 absolut kein Thema. Aber diese erste Generation war sehr damit beschäftigt. Das waren alles, wie gesagt, Männer zwischen 20 und 24, Gedichte darüber zu verfassen, dass sie demnächst ihren Militärdienst ableisten sollten. Und es gab zu der Zeit noch gar keine Alternative, nämlich einen Zivildienst zu machen. Ja. Und wenn man sozusagen dann die Debatten sich jetzt ansieht über dieses angeblich so legendäre Kursbuch Nummer 15, wo der Tod der Literatur verkündet wurde, das auch im Jahr 68 ist, dann ist der Rückblick schon notwendig, aber man muss aufpassen, dass man daraus nie keinen Mythos baut, weil meistens hat es ganz anders ausgesehen.
Ja, ja, aber es ist immer ganz gut, ab und zu mal einen Punkt zu machen und auch die Geschichte der Literaturzeitschriften zu fokussieren, ne? Wie das zum Beispiel Xaver Beyer und Hanno Milesi gemacht haben, ne? Mit dem sie haben ein Buch gemacht zu den österreichischen Literaturzeitschriften der 70er Jahre. Also daraus ein Best-of zu extrahieren, ist eine sehr interessante Aufgabe. Das neue Heft, warum sollen wir es lesen?
Das neue Heft ist nicht ganz typisch für unsere Herangehensweise, weil es tatsächlich aus einem äußeren Impuls kommt. Und der Impuls ist, dass 2018 die Europäische Union das Europäische Kulturerbejahr ausgerufen hat, mit einem unwahrscheinlich starren Begriff von Kulturerbe. Und das haben wir zum Anlass genommen, zu sagen, wir nehmen rein das Wort schon auseinander und nennen das Kulturerben. Wir bringen das also in Bewegung, wir dynamisieren das und stellen uns auf viele Aspekte aufgeteilt die Frage, was erben wir denn da? Und das ist sehr konkret mit einer Generation, die sehr große Bibliotheken zu Hause hat und die Nachfahren und Erben wollen es schlicht nicht. Sie haben, erstens ist es eine mobilere Generation, sie können es nicht brauchen, sie wollen es nirgendwo hin mit umziehen. Das betrifft aber auch große Kunstsammlungen. Wie gehen die in die nächste Generation? Wie begründen wir also als jede Generation neu unseren Kulturbegriff und wie kämpfen wir um den? Und das hat, umfasst auch den Aspekt beispielsweise dieser Restitution von menschlichen Überresten in Museen. Also das, da geht es irgendwie um Sammlungsfragen und Verschiebungen in der Betrachtung von Kolonialprozessen etc. Also das ist sehr breit angelegt, aber tatsächlich war hier der äußere Anlass ein Ärger über dieses Ausrufen eines europäischen Kulturerbejahrs, ohne zu reflektieren, dass wir in so einer unwahrscheinlichen Veränderung uns befinden, dass das selbstverständlich auch Kirchen, Gebäude, museale Sammlungen betrifft, die ja ständig in Bewegung sind. Und diese Prozesse muss man beschreiben und die kann man sozusagen nicht offiziell abfeiern.
Ja. Ja, das Dossier bildet das wunderbar ab. Es gibt persönliche Beiträge, es gibt Beiträge von sehr bekannten internationalen Autorinnen und Autoren, auch die Architektur spielt eine große Rolle. Gernot Krämer, das neue Heft von Sinn und Form. Sie haben eines tatsächlich schon mit 2018 auch im Norbert Wehr auch. Möchten Sie es uns kurz vorstellen?
Was Neues. Das Neue ist das Blaue. Ich würde ganz kurz zwei Beiträge herausgreifen. Das eine ist ein Essay des litauisch-amerikanischen Schriftstellers Thomas Venclova, 1937 in Klaipeda geboren. Und dieser Essay ist Ende der 80er Jahre in der New York Times erschienen. Natürlich zu einer Zeit, wo eine ganz große Konfrontation zwischen Ost und West war, wo noch überhaupt nicht abzusehen war, dass die Perestroika, die immerhin schon begonnen hatte, tatsächlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion und all dem, von dem wir wissen, was da noch kam, führen würde. Und Venclova beschäftigt sich damit, mit dem, wie er sagt, allerersten russischen Exilanten, nämlich dem Fürsten Kurbsky, der erst Vertrauter und Weggefährte und nachher Feind des Zar Iwan, bekannt als Iwan der Schreckliche, war. Und er hat sich nach Polen abgesetzt und von dort dann aber einen Briefwechsel mit dem Zaren geführt. und ein Briefwechsel mit hohem literarischem Anspruch offenbar. Auch insbesondere der Zar konnte offenbar sehr gut schreiben. Und wir haben Thomas Wenzlover gebeten, diesen Essay zu ergänzen durch einen Nachsatz aus der heutigen Situation heraus. Denn es ergeben sich unwillkürlich, also nicht nur, dass man das ein bisschen in den historischen Kontext setzen kann und muss, sondern es ergeben sich unwillkürlich durch die Situation, in der wir jetzt sind, schon wieder Möglichkeiten aktueller Bezüge, wie sie ja der Rezensent ihres neuen Schreibhefts auch gesehen hat. Der andere Beitrag, auf den ich kurz eingehen möchte, ist ein Romanfragment von Paul Wiegler. Das war der Mitbegründer von Sinn und Form, auf den seit langer Zeit immer auf der Rückseite des Titelblatts immer mitverwiesen wird. Er hat die Zeitschrift nicht weiter begleiten können. Er ist nämlich gleich im Gründungsjahr 1949 gestorben. Und er war in den 10er, 20er, 30er Jahren sehr bekannt als Autor vieler Bücher, als Lektor bei Ullstein. Hat sich in der ersten Nachkriegszeit besonders in Ostdeutschland, Ostberlin engagiert. Durch die Gründung des Kulturbundes und so weiter. Er war aber ein Bürgerlicher mit linken Sympathien. Und dieses Romanfragment, von dem wir hier etwa ein Fünftel bringen konnten, das ist mit seinem gesamten Nachlass im Archiv der Akademie der Künste gelandet, ist aber offenbar nie ernsthaft für eine Veröffentlichung geprüft worden. Und wenn man sich das durchliest, ich habe auch das ganze Fragment mittlerweile von der Handschrift transkribiert, dann begreift man auch vollkommen, warum. Das ist nämlich, dieses Romanfragment spielt in der österreich-ungarischen Monarchie vor dem Ersten Weltkrieg. Geschrieben aber 1945. Also es ist so, dass er in dieser historischen Situation, wo man hätte erwarten können, dass er über die Gegenwart, über das zerstörte Berlin beispielsweise, in dem er lebte, schreibt, da interessiert ihn literarisch wohlgemerkt, etwas völlig anderes, wovon ich sicher bin, dass es in der damaligen Ostakademie, die Akademie der Künste war ja zu Mauerzeiten auch in eine Ost- und eine Westakademie getrennt, dass es da einfach keine große Resonanz finden konnte. Ich hatte die Gelegenheit, auch ein paar akademieinterne Schriftstücke auszuwerten und da geht auch daraus hervor, dass man sehr interessiert daran war, bestimmte Sachen aus dem Wiegler-Nachlass, vor allem seine Korrespondenz mit ganz vielen berühmten Autoren, sich zu sichern, aber keinerlei Zusage machen wollte über eventuelle literarische Nachlassveröffentlichung. Und in dem Zusammenhang heißt es dann auch ganz explizit, dass diese Elemente einer bürgerlichen Literatur- und Kunstkritik dem Aufbau des Sozialismus abträglich sein könnten. Sinngemäß, ja. Und insofern finde ich es eine schöne Gelegenheit, dass wir jetzt mit dem historischen Abstand, den wir inzwischen haben, da ein klein wenig vielleicht auch in eigener Sache, also diese Geschichte auch aufarbeiten können. Also es ist ein, wie ich finde, hochinteressanter Text, das hat ein bisschen was von Stefan Zweig, die Welt von gestern, was da herauf beschworen wird.
Scheint ja überhaupt eine unglaubliche Fundgrube zu sein, dieses Archiv der Akademie der Künste.
Also ja, unbedingt.
Der Text von Hilbig war ja ganz bemerkenswert.
Ja, ja, ja.
Darum beneide ich die Sinn- und Formredaktion auch.
Ja, danke schön. Ja, also wir gehen in der Regel ein- bis zweimal im Jahr in unser Archiv. Vorher sammeln wir immer schon, wir kriegen ja so ein bisschen mit, die Neuzugänge, die Archive, also die neu aufgenommenen Archivbestandteile. Netterweise denken auch die Archivare, besonders die Literaturarchivare, immer ein bisschen mit an uns, geben uns Hinweise, sodass, wenn wir dann ins Archiv gehen und uns da hinsetzen, schon eine mehr oder weniger lange Liste haben von Sachen, die wir uns dann angucken, die wir prüfen, gegebenenfalls lassen wir uns dann Kopien machen. Und ich bin noch nie rausgegangen aus dem Archiv, ohne dass mindestens eine Sache später zu einer Veröffentlichung in Sinn und Form geführt hat. Und oft waren es mehrere.
Das bedeutet, ihr müsst euch um die Zukunft keine Gedanken machen.
Auf gar keinen Fall. Und selbst wenn es nicht dieses Archiv noch zusätzlich gäbe, selbst dann nicht.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss an alle drei. Wenn man sich jetzt um die Zukunft der Literaturzeitschriften generell Gedanken macht, haben Sie den Eindruck, dass da etwas sich gerade zu ändern im Begriffe ist? Also es gibt ja einige Literaturzeitschriften, die sich anders sortieren als früher. Zum Beispiel die Akzente unter Michael Krüger waren etwas anderes, als sie heute sind. Es war früher vielleicht leichter, gute Texte einfach zu sammeln, ohne mit Schlagworten sie versehen zu müssen. Ist es irgendwie schwerer geworden, auf sich aufmerksam zu machen, oder alles beim Alten? Norbert, gut bei...
Ich habe gerade gesprochen, sag dir mal was.
Also ich finde, es gibt immer noch sehr viele gute Zeitschriften. Drei sitzen hier auf dem Podium, die immer noch beweisen, auch nach vielen Jahren, dass man tolle Entdeckungen machen kann. Also mir zum Beispiel ist die Leidenschaft noch nicht abhandengekommen, die Neugierde noch nicht. Es gibt allen möglichen Krisen zum Trotz genug Ideen weiterzumachen. Also ich glaube, an den Zeitschriftenmachern liegt es nicht. Das mediale Umfeld hat sich sehr verändert. Das heißt, vor 20 Jahren wurden Literaturzeitschriften in allen großen Feuilletons noch regelmäßig besprochen. Heute ist davon nichts mehr übrig geblieben. Heute kann man sich als Literaturzeitschrift bemerkbar machen mit ganz außergewöhnlichen Schwerpunktheften, mit Dossiers. Dann wird man wahrgenommen. Also das hat sich sehr verändert. Also die Möglichkeit über die Abonnenten hinaus Leser zu finden, die findet man nur, wenn man dafür in der Presse wahrgenommen wird. Und das ist schwierig geworden.
Bilanz, eine Vision?
Also die Vision ist schwierig. Die Bilanz ist ähnlich. Ich würde es nochmal unterscheiden in so einer Binnen- und in einer Außenperspektive. Tatsächlich ist die Vermittlung schwieriger geworden. Das hängt damit zu tun, dass die öffentlichen Plätze in den Medien für Zeitschriften verschwinden oder fast ganz verschwunden sind. Es hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass der Buchhandel die Zeitschriften einfach immer mehr auslistet. Also keinen Platz, keine Sichtbarkeit mehr zeigt, weswegen es für die Leser erstmal und Leserinnen ganz schwierig ist, herauszufinden, was gibt es. Die sind auf Bibliotheken verwiesen, aber das gut sortierte Zeitschriftenregal, das gibt es in immer weniger Buchhandlungen. Das ist sehr bedauerlich. Und das hängt auch gar nicht damit zusammen, ob die Zeitschriften ihren Vertrieb selbst organisieren. Oder wir haben beispielsweise mit dem CH Beck Verlag einen wirklich fantastischen Vertriebspartner, aber auch eine so starke Vertriebsabteilung wie die von CH Beck kann jetzt sozusagen den Buchhandel nicht mehr völlig umdrehen. Und auf der anderen Seite würde ich immer noch sagen, die Zeitschriften spielen für die Autoren nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. nicht mehr diese allein wichtige Rolle wie vielleicht in den 70ern oder 80ern. Dazu sind sozusagen Open Mics auch an die Stelle getreten, andere Formen der Öffentlichkeit sich zu präsentieren. Aber gestern Abend war eine sehr schöne Veranstaltung, die mir schon auch wieder gezeigt hat, wie wichtig wir als Zeitschriften für Autoren sind. Da hat Ulf Stolterfoht erzählt, er hat sein Studium mehr oder minder abgeschlossen gehabt, eine fertige Magisterarbeit geschrieben und sein erstes Gedicht wurde nicht in einer Zeitschrift, aber in einer Anthologie für Lyrik aufgenommen und er hat rituell seine Diplomarbeit zerrissen und diesen Abschluss nicht gemacht, weil in dem Moment wusste er, er ist Dichter und das ist sozusagen sein Weg. Und ich glaube, auch diese Biografien gibt es heute noch. Also junge Leute in den 20ern, die sich an Zeitschriften wagen, das sehr lange überlegen, bevor sie etwas einschicken, das ist nach wie vor wichtig. Und für die Autoren sind Zeitschriften sozusagen noch eine Plattform. Nicht mehr ganz mit dieser entscheidenden Kraft, weil für viele der Weg direkt in einen zu einem Buch oder in einem Buchverlag auch möglich ist. Es wird viel mehr, es gibt mehr Scouts, es gibt sozusagen viele Wege, wie Leute in die Öffentlichkeit kommen. Aber das ist schon noch ein für mich wichtiges Signal, weiterzumachen. Finanziell ist die Lage sehr viel schwieriger geworden und auch gewissermaßen noch den Bekanntheitsgrad noch zu steigern von Zeitschriften. Aber das nehmen wir gelassen und sportlich. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein ganz toller Moment, glaube ich, für eine junge Autorin, einen jungen Autor, seine ersten eigenen Texte in einer Zeitschrift gedruckt zu sehen. Zumal in einer Zeitschrift, die nicht nur eine Szene abbildet, solche gibt es ja auch, sondern in einer Zeitschrift, die tatsächlich herausgeberische Kriterien verfolgt. Es ist ja doch eine Ehre. In Sinn und Form natürlich auch. Gernot?
Na, ich würde ergänzen zu dem, was Andrea Zederbauer gerade gesagt hat, sagen, dass die klassischen Daseinsgründe einer Literaturzeitschrift absolut fortbestehen. Ja? Das ist zum einen das Entdecken, das Ermutigen junger Autoren, die bis zu einem ersten Buch einen langen Weg zurückzulegen haben, den vielleicht gar nicht jeder gehen würde, sofern er nicht durch die eine oder andere kleine Veröffentlichung in einer Literaturzeitschrift schon mal ein bisschen Bestärkung, Rückmeldung, Arbeit an den Texten bekommt. Das andere ist aus der Sicht der Verlage oder überhaupt der, sagen wir mal, professionellen Leser, sind wir natürlich auch so ein bisschen Trüffelsucher. Und das ist ganz oft der Fall, dass sich beispielsweise Verlage bei uns melden, um mit Autoren Kontakt aufzunehmen, weil sie irgendwas bei uns gelesen haben, was sie interessiert. Und wir könnten eine ganz lange Liste machen mittlerweile von Büchern, die zurückgehen auf Sachen, die zuerst in Sinn und Form erschienen sind. Und zwar nicht eben Vorabdrucke, wo das schon vorher klar war, da kommt mal ein Buch. Das ist für uns ja sehr viel weniger interessant. Das ist keine Trüffelsuppe, würde ich mal behaupten. Aber eben, dass man, dass da Autoren entdeckt, gefördert wurden, dass man an einem Projekt gearbeitet hat. Und das ist auch eine große Freude und Bestätigung, das immer wieder zu sehen.
Ja, das kann man als Leserin ja auch rekonstruieren. Man stößt immer wieder auf Texte, die man vorher schon in einer ihrer drei Zeitschriften gelesen hat. Wir müssen zum Ende kommen. Wir sind de facto am Ende. Unsere Stunde ist vorüber. Ich freue mich sehr über diese Begegnung mit Gernot Krämer, Andrea Zederbauer aus Wien vom Wespennest und Norbert Wehr vom Schreibheft. Suchen Sie nach den Zeitschriften auf der Buchmesse und es macht sich bezahlt. Dankeschön fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.